Guten Morgen. Wie geht's euch? Ich muss hier die Lücke noch ein bisschen füllen, bis ich hier wieder am Anfang meiner Präsentation bin. So. Heute geht's ja eigentlich so, ne? Alexa, predigt zum Thema Jesus so. Aber Überschrift heute soll sein: Wo bitte geht's hier in den Himmel? Und was soll ich denn da eigentlich? Wer von euch glaubt an Gott? Einmal Hand hoch. Wer von euch glaubt, dass es Himmel und Hölle gibt? Und wenn du die Wahl hättest, wo wärst du lieber? Im Himmel? Ha, Steffen, wie sieht's aus? Himmel? Oder in der Hölle? Nicht so viele. Warum wärt ihr lieber im Himmel? Ich bin am Donnerstagabend mal in die Grünstadter Fußgängerzone gegangen und habe diese drei Fragen genau diese Fragen einmal ein paar Passanten gestellt. Und von den 10, die eine Antwort gegeben haben, haben 4 gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Und 6 haben gesagt, ja, ich glaube an Gott. Wobei eine junge Frau hat angegeben, naja, sie wäre nicht auf meinem Zettel, wo ich mir die Ergebnisse notiert habe, wäre sie nicht drauf zu finden, weil sie glaubt zwar an ein höheres Wesen, aber nicht im biblischen Sinn. Sie glaubt so an die Wiedergeburt, in dem Sinn, dass wir alle schon mal gelebt haben und dass wir so lange immer wieder geboren werden, bis, ich zitiere, wir alle Probleme gelöst haben. Und das Ziel, bedingungslose Liebe zu leben, erreicht haben. Bedingungslose Liebe, Wer kriegt das hin? Und ich muss sagen, es war eine echt witzige und für mich auch sehr lehrreiche Unterhaltung. Es kam noch eine Freundin von ihr dazu, die anscheinend gerade von ihrem Freund sitzen gelassen worden war oder sowas. Und ja, ich kann es nicht wiedergeben, man hätte es filmen müssen, es war super. Die eine erzählt der anderen etwas über Karma, so dem bösen Karma keine Chance geben und so. Und über Vergebung, man muss vergeben, um selber frei zu werden. Und darüber, bei den eigenen Fehlern anzufangen, anstatt sie nur bei den anderen zu suchen. Kennen wir auch, oder? Splitter im Auge des anderen und so. Und die andere war natürlich aufgrund ihrer Situation eher so, vertrat so die Auffassung, naja, manche Leute sollte man halt einfach auf den Mond schießen. Sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber das war so der Inhalt ihrer Aussage. Von denen, die angaben, an Gott zu glauben, glaubten 3, einschließlich dieser jungen Dame, an die Existenz von Himmel und Hölle. Und interessanterweise, ein etwas älteres Ehepaar, also so Ende 50 vielleicht, ist immer eine Frage des Blickwinkels. Also sagen wir neutral, ein Ehepaar im besten Alter, zwischen 0 und 100, gab an, zwar an Gott zu glauben, aber nicht zu wissen, ob es Himmel und Hölle gibt, obwohl sie nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten in die evangelische Kirche in Grünstadt gehen. Ebenfalls interessant, 2 gaben an, nicht an Gott zu glauben, aber an Himmel und Hölle. Und fast alle, die gesagt haben, sie glauben an Himmel und Hölle, das war so die Hälfte der Befragten, haben auf die Frage, wo sie denn lieber wären, gesagt, im Himmel. Warum? Weil es dort schöner ist. Sie haben also eine Vorstellung davon, wie es in Himmel und Hölle aussieht. Ein junger Mann wollte gleich beides und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, er hat nur sehr gebrochen Deutsch gesprochen, vielleicht hat er mich auch nicht richtig verstanden, aber er sagte, alles, Himmel und Hölle, alles ist besser, so alles zu haben ist alles besser. So. Ein anderer junger Mann sagte, er wollte lieber in die Hölle. Warum, habe ich ihn gefragt? Weil es dort warm ist, war die Antwort. Und das habe ich auch nicht zum ersten Mal gehört. Ich habe das früher auch schon mal gehört, oder da ist Party, ja, da geht der Bär, so ungefähr. Vielleicht stellen sich Leute vor, im Himmel ist es langweilig. Da sitzt man den ganzen Tag auf seiner Wolke und spielt so ein bisschen Harfe und sonst ist da nicht viel los. was ist denn eigentlich die Hölle? Ich glaube, wir alle haben so eine Vorstellung davon, oder? Wenn wir sagen Hölle, dann haben wir ein Bild vor Augen, was vor allem eins beinhaltet, Feuer, oder? Die Hölle ist ein Ort des Feuers. Und in diesem Feuer werden die armen Seelen derjenigen, die darin gequält werden, auf ewig gut durchgebrutzelt und auf Darstellungen aus dem Mittelalter, die wir vielleicht kennen, da werden die Verdammten noch von Teufeln und Dämonen gefoltert und in Kochtöpfen durchgerührt. In der landläufigen Meinung ist die Hölle der Wohnort des Teufels und seiner Schergen, den Dämonen, die sich dort pudelwohl fühlen und nur darauf warten, böse Menschen in Empfang zu nehmen und zu quälen. Also böse Menschen kommen in die Hölle. Und wir Christen wissen natürlich, dass die Hölle der Ort ist, wo nach ihrem Tod die Menschen hinkommen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und dort werden sie auf ewig gequält werden. Die katholische Kirche unterscheidet traditionell noch das Fegefeuer. Das Fegefeuer, das Purgatorium, erfährt, wer in der Gnade Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist. Also noch nicht vollkommen genug geläutert ist, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, um in die Freude des Himmels eingehen zu können. Also mit anderen Worten, bist du nicht heilig genug, muss erstmal der Rest Makel, der Rest der Welt, der Rest der Sünde, der noch so an dir haftet, ausgebrannt werden. Und der Aufenthalt im Fegefeuer ist also zeitlich begrenzt und kann nach katholischer Ansicht durch Gebete und Spenden verkürzt werden. Also Ablasshandel und Fürbitte für Verstorbene kommen daher. Ihr habt vielleicht schon mal diesen Satz gehört, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das kommt daher, aus dieser Lehre. Der Begriff Hölle geht auf die germanische Sprachwurzel Hel oder Hall zurück, bedeutet verbergen. Unser Wort verhehlen kommt daher. Und Hel ist in der altnordischen Mythologie die Todesgöttin und gleichzeitig auch der Name des Ortes in der Unterwelt, wo die Toten hinkommen. Bedeutet dann so viel wie die Bergende, die Toten aufnehmende. Die Hölle ist also ein verborgener Ort, aber auch ein bergender Ort, etwas aufnehmendes Ort, ein etwas aufnehmender Ort. So. Hölle ist aber auch ein verbreiteter Flurname für enge, wilde Gegenden, wie Schluchten oder Steilhänge. In Grünstadt haben wir den Höllenpfad oder den Taubengartenhohl oben am Grünstadter Berg, was wahrscheinlich ebenfalls daherkommt. Also Hölle bezeichnet nicht unbedingt etwas Schlimmes. Aber was sagt die Bibel über die Hölle? Und wer mitlesen will, Jesus sagt in Markus 9, Vers 43 bis 48. Wenn dich aber deine Hand zur Sünde verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und in die Hölle fährst, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wenn dich aber dein Fuß zur Sünde verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig ins Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und ins höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das klingt für uns ein bisschen holprig, oder? Und was soll das eigentlich heißen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt? Jesus zitiert hier aus Jesaja 66, Vers 24 und ich lese mal vor ab Vers 23. Und alle Menschen werden Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat kommen, um vor mir anzubeten, sagt der Herr. Und sie werden hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die sich von mir abgewandt haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden für alle Menschen ein Gräuel sein. Also was heißt das mit dem Wurm? Das ist so ein Bild für den Tod. Ja? Sie werden auf ewig von Würmern zerfressen werden. Also eine ewigen Verwesung, einem ewigen Tod ausgesetzt sein. Und hier in Markus 9 spricht Jesus gleich drei Dinge an, die für die Hölle nach biblischer Beschreibung maßgeblich sind. Erstens, sündige Menschen kommen in die Hölle. Ne? Zweitens, Hölle, da ist Feuer. Und zwar unauslöschliches Feuer. Also es brennt und brennt und brennt und brennt immer weiter. Es ist unauslöschlich. Und dann, wenn man einmal dort ist, ist man ziemlich lange da. Also der Wurm stirbt nicht, ja, ein Bild für die ewige Verwesung, für den ewigen Tod. Wir haben es gesagt, man ist eine ganze Weile da. Jesus spricht in einem Gleichnis von der Hölle. Das ist in Lukas 6, ab Vers 19. Wer da mitlesen möchte. Es war aber ein reicher Mann, der, ja, Lukas 16, ab Vers 19. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte. Ne? Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbarem Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und hätte sich gerne von den Brotkrumen, die vom Tisch des Reichen fielen, gesättigt. Sogar die Hunde kamen und leckten ihm seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sah er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte: Denke daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Nun aber wird er getröstet und du leidest Pein. Also wir haben hier wieder Feuer. Ne? Der reiche Mann sagt, ich leide Pein in dieser Flamme. Und er sagt auch Pein. Die Hölle ist ein Ort der Qual. Und wie das genau aussieht, steht in Offenbarung 21, Vers 8. Die Verzagten aber und Ungläubigen, die mit Greuel befleckten, Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also ein See, der mit Schwefel brennt. Schwefel brennt ab 250 Grad Celsius, das ist so der Flammpunkt von Schwefel. Und das ist jetzt nicht so heiß wie eine Herdplatte oder ein Bügeleisen, aber es ist doch ganz schön warm. Also der junge Mann, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, der hatte recht, ja, in der Hölle ist es warm. Und wer kommt dahin? Wir lesen hier in Offenbarung 21,8, die Verzagten aber und Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten, Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner. Also jetzt lassen wir mal die ganz Schlimmen alle außen vor, ja, so die Zauberer und Mörder und so. Aber bist du ein Lügner? Hast du schon mal gelogen? Wer kommt dahin? Wer sind diese Leute? Sünder, ja, Menschen, die gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Die bekanntesten sind die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, deines Nächsten Weib und Zeug und so weiter. Vielleicht sagst du, ich habe nie jemandem etwas getan, ich bin auch ein guter Mensch, habe keinen umgebracht, vielleicht noch nicht mal gestohlen. Und Lügen tue ich sowieso nicht, ja, ich bin ein grundehrlicher Mensch. Aber Gottes Maßstab ist höher angesetzt. Hast du wirklich noch nie gelogen? Hast du noch nie deine Steuererklärung so ein bisschen hingebogen? Nie mal die Wahrheit so ein kleines bisschen verdreht? Also ich mache das manchmal, muss ich zugeben, um einfach besser dazustehen. Hast du noch nie gestohlen, noch nie eine Büroklammer mitgenommen, die dein Arbeitgeber gekauft hat? Hast du schon mal gehasst? Jesus sagt uns, wenn wir hassen, dann haben wir den Mensch, den wir hassen, im Herzen schon umgebracht. Und jetzt sagst du vielleicht, das kann man ja gar nicht erfüllen. Ja, wie soll das funktionieren? Ja, stimmt, kann man nicht. Können wir nicht. Wir sind also alle Sünder. Wir alle verstoßen gegen Gottes Gebote. Und dafür verdienen wir den Tod. Die Bibel nennt das den zweiten Tod. Also den ersten Tod sterben wir, wenn dieses Leben zu Ende ist auf dieser Erde. Und der zweite Tod, das ist dieser ewige Tod, von dem die Bibel hier spricht in Offenbarung 21, Vers 8. Ne? Das ist der zweite Tod, heißt es da am Ende. Und dieser zweite Tod, dieser ewige Tod, das bedeutet eine ewige Qual in einem Feuer, das nie verlöschen wird. Hast du dich schon mal verbrannt? Ich in letzter Zeit schon, ja. Ich bin ein bisschen ungeschickt, habe gelötet, mit dem Lötkolben gearbeitet, haben mir daran die Finger verbrannt. Und das tut weh, oder? Und das auf ewig und am ganzen Körper. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das steht in Römer 6, Vers 23. Und was bedeutet die Hölle noch? Die Hölle bedeutet ein ewiges Getrenntsein von Gott. Das ist nicht der Ort, wo Gott wohnt, also dieser See mit brennendem Schwefel und so. Das ist nicht der Ort, wo Gott wohnt. Ich selber, als ich mal eines Nachts auf Abwegen unterwegs war und wirklich mal der Sünde nachgegeben habe, also über Stunden auch, habe auf einmal gemerkt, dass diese Freude im Herzen, dass dieses Gefühl eines ausgefüllten Herzens, so nenne ich es mal, dass es auf einmal weg war. Also Gott hat quasi wie ein Vakuum in meinem Herzen erzeugt, also ein richtiges Loch. Ich habe richtig gemerkt, da fehlt irgendwas. Und das war doof. Ich hab gefleht, Leute, ich hab gebettelt, dass Gott mir meine Schuld vergibt und dieses Herz, mein Herz wieder ausfüllt, ja, dieses Gefühl mir wieder herstellt. Und also, was ist schlimmer? Ja, ewige Qual im Feuer oder dieses ewige Getrenntsein von Gott? Also ich habe auf beides keinen Bock, aber dieses Gefühl, was ich da hatte, das auf ewig und vielleicht noch schlimmer, noch intensiver, noch weiter weg von Gott. Vielleicht fragst du dich, warum gibt es die Hölle überhaupt? Warum muss das ein so schrecklicher Ort sein? Warum kann das nicht so eine Jugendstrafanstalt Schifferstadt sein, wo es, wo man ein bisschen Sport hat und Fernseher und Playstation, aber trotzdem ja irgendwie seine Strafe verbüßt. Also ich meine, es ist eine Strafe, da hinzukommen. Ist ja okay, wenn man Sünder ist, muss man bestraft werden. Aber warum kann es nicht erträglich sein? Für wen war die Hölle vorgesehen? Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Also die Hölle ist vorgesehen für den Teufel und seine Engel. Also die Engel, die sich von Gott abgewandt haben und dem Teufel nachgerannt sind. Und ich denke, wir alle sind uns irgendwo einig. Wir alle denken ja schon mal, hey, der Typ, der das und das getan hat, der dieses Mädel vergewaltigt hat oder der die alte Frau beklaut hat oder irgendwie sowas, der sollte mal richtig bestraft werden. Oder? So Gedanken sind uns alle nicht fremd. Also, eine Straftat muss bestraft werden. Und je schlimmer die Straftat ist in unseren Augen, desto höher muss die Strafe werden. Und was tut der Teufel? Lukas 8, Vers 12. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also mit anderen Worten, der Teufel versucht uns wegzuziehen von Gott, versucht uns davon abzuhalten, gerettet zu werden. Aha, es gibt also eine Möglichkeit der Rettung. Wir kommen gleich darauf. Aber der Teufel versucht uns das Beste zu nehmen und damit eben an diesen Ort, den wir uns angeschaut haben, zu bringen. Also tut er etwas Schlimmes und das verlangt eine ordentliche Strafe. Aber Moment mal, die Ausgangsfrage war ja, wo bitte geht's hier in den Himmel? Also wieso erzähle ich euch so viel über die Hölle? Und ihr dürft einmal mit mir aufschlagen, bitte Johannes 14, wenn ihr mitlesen wollt. Und ich lese ab Vers 1, Johannes 14, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also wovon spricht Jesus hier? Wo ist das Haus des Vaters? Wo ist der Ort, wo Jesus hingeht? Na, im Himmel. Markus 16, Vers 19 heißt es. Der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, also es ist bei Jesu Auferstehung, der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Also, Jesus geht in den Himmel. Und wie sieht es denn da aus? Die geilste, und Entschuldigung für das Wort, aber die geilste Schilderung, finden wir in Offenbarung 21. Und ich lese mal die Verse 10 bis 11 und 18 bis 24. Und Johannes, also das ist ja die Offenbarung des Johannes, und er hat hier eine Vision, wie es im Himmel aussehen wird letztendlich. Und er, also so ein Engel, führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel von Gott. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht glich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Also das neue Jerusalem ist ein Bild für den Himmel, also der Ort, an dem die Wohnungen sein werden, von denen Jesus spricht. Und ich lese nochmal ab Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold. Es glich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und die Straßen der Stadt waren reines Gold, wie durchscheinendes Glas. Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Also das Lamm ist Jesus, der geschlachtet wird, sozusagen. Wir kommen gleich nochmal darauf. Also, ob das jetzt wörtlich zu nehmen ist, es gibt Dinge, die sprechen dafür, oder ob das einfach nur ein Bild ist, und wo Johannes versucht hat, etwas in Worte zu fassen, was so unbeschreiblich schön ist, dass er keine anderen Worte dafür findet. Und er versucht es hier sozusagen in Worte zu packen, die irgendwie für Menschen verständlich sind. Ja? Also etwas, was so wunderschön ist, dass er es mit den herrlichsten Edelsteinen und Gold und ja, Glanz vergleicht. und es ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, dieser Ort. Und hört sich das nicht viel besser an als See, der mit Schwefel brennt? Ein Leben in Gottes Herrlichkeit? Und wie sieht das Leben dort aus? Ich lese in Offenbarung 21, Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also wir haben ewigen Schmerz und ewiges Getrenntsein von Gott, also den ewigen Tod auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ewige Gemeinschaft mit Gott und ewige Freude, ewiges Leben. Ja. Und in Vers 24 haben wir gelesen, und die Völker, die gerettet sind, werden in ihrem Licht leben. Wer sind denn die Völker, die gerettet sind? Also, wie kommen wir dahin zu diesem Ort? Kennst du den Weg? Jesus sagt in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kennst du den Weg? Weißt du, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen? Johannes 3, Vers 16. Kann man nicht oft genug zitieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weißt du, was das heißt? Weißt du, was Jesus für dich getan hat? Weißt du, dass Jesus für deine Schuld, für deine Verstöße gegen Gottes Gebote am Kreuz für dich gestorben ist? Weißt du, dass Gott dich durch den Tod seines Sohnes, seines einzigen Sohnes, von deiner ganzen Schuld reingewaschen hat? Also ich meine, die unter euch, die Kinder haben, wer würde das tun, ja? Sein Kind geben für das, was ein anderer verzapft hat? Nee. Und Gott hat das getan. Und warum? Wir haben es gelesen. Und das nur, weil er dich liebt. Aus keinem anderen Grund. Weißt du, dass Jesus Christus dir durch seinen Tod am Kreuz den Weg eröffnet hat, in diesen wunderbaren Himmel zu kommen, von dem wir gelesen haben? Weißt du, dass er dir so, also auf diese Weise, einen Weg, und zwar den einzigen Weg, eröffnet hat, dieser ewigen Verdammnis, dieser ewigen Qual, von der wir gehört haben, zu entgehen? Und weißt du, was du dafür tun musst, um diesen Weg einzuschlagen? Viel Geld bezahlen? Viel beten? Besonders heilig leben? Viele gute, aufopferungsvolle Dinge tun, und die Liste der guten Taten muss immer länger sein als die Liste der schlechten Taten? Oder noch besser, musst du einfach möglichst viele Leute haben, die das alles an deiner Stelle für dich tun. Also die für dich beten, die für dich spenden. Super, oder? Nichts von alledem. Du musst es nur annehmen. Alles, was du tun musst, ist es anzunehmen, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst es dir nicht mit Geld erkaufen. Du kannst es dir nicht von anderen erkaufen oder herbeibeten lassen. Wir haben gehört, wir können Gottes Gebote gar nicht einhalten. Das schaffen wir nicht. Und dafür verdienen wir den Tod. Und genau da kommt Jesus ins Spiel. Er hat die Strafe auf sich genommen, die du verdienst, die ich verdiene. Und du darfst zu ihm, zu Jesus kommen und ihm Vergebung für deine Schuld bitten. Und er wird dir vergeben und dir den Weg eröffnen in Gottes Herrlichkeit. Einfach so, ohne dass du jemals etwas dafür getan hast. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich geopfert hat. Und er möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Also warum habe ich euch am Anfang so viel über die Hölle erzählt? Und andererseits aber auch über den Himmel? Na, ich hoffe, dass du jetzt die für dich bessere Alternative erkannt hast. Also Leben in Gottes Herrlichkeit oder schön warm, in Klammern über 250 Grad warm, auf der anderen Seite. Und dass du die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wo bitte geht's hier in den Himmel, heute beantwortet bekommen hast. Und in manchen Gemeinden wird gelehrt, dass irgendwann alle Menschen in den Himmel kommen. Also dass auch für die Menschen, die sich in ihrem Leben gegen Jesus entschieden haben, irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo Gott auch sie begnadigt und sie sich in den Himmel ruft. Das ist so eine Allvergebungslehre. Und bitte Leute, das ist keine biblische Lehre. Ja. In der Bibel heißt es, einmal Hölle, immer Hölle. Ewiger Tod, ewiges Leben. Wofür wirst du dich entscheiden? Und bitte, es soll also keine Angstmach- oder Zwangsbekehrungspredigt sein. Du musst dich jetzt sofort bekehren, sonst kommst du augenblicklich in die Hölle. Die Entscheidung ist freiwillig und kann nur von jedem Einzelnen persönlich und aus eigenem Herzen getroffen werden. Aber sie steht jedem offen. Und ich versichere dir, es geht nicht nur um die Ewigkeit. Du gewinnst einen Freund, einen Ratgeber, einen Helfer, einen Tröster. Jemand, der dich durch schwere Zeiten hindurchträgt und dich niemals im Stich lässt. Und der auch noch allmächtig und allwissend ist und in jeder Situation weiß, was das Beste ist, was zu tun ist und der den kompletten Überblick hat. Wenn du also heute Morgen hier sitzt und hast die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen und möchtest es aber gerne, dann komm zu jemandem hier. Margarita, Bernd, Manfred, Tode, ich denke, die sind alle gern für euch da, um mit euch zu beten. Und ich habe zu Anfang noch etwas flapsig die Zusatzfrage gestellt, was soll ich denn da eigentlich im Himmel? Leben wäre vielleicht eine ganz gute Antwort, oder? Und zwar ewiges Leben in engster Gemeinschaft mit dem wunderbaren, herrlichen, allmächtigen Gott, der Liebe in Person, der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Und eben nicht in den See aus brennendem Schwefel und ewiges Getrenntsein von Gott erleben. Zum Lob und zur Anbetung deines Schöpfers, deines liebenden Vaters im Himmel. Also habe ich dir Angst gemacht vor der Hölle? Ja, sie ist berechtigt, wenn du Jesus nicht hast. Aber Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und vielleicht ist die Frage, warum die Hölle ein so schrecklicher Ort sein muss und warum ein liebender Gott so etwas geschaffen hat, gar nicht so entscheidend. Fest steht, sie ist ein schrecklicher Ort. Aber wichtiger ist, ob du für dich die Frage beantworten kannst, wie du da drum rumkommst. Also wie du auf die schöne Seite kommst. Und Gottes Liebe offenbart sich darin, dass er einen Weg geschaffen hat, dass du nicht dorthin gehen musst, sondern dass du leben darfst. Er hat seinen Sohn für dich geopfert. Deine Schuld ist bezahlt. In 1. Thessalonicher 5, Verse 9 und 10 heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, also die Hölle ist gleichzeitig ein Bild für den Zorn Gottes, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Ewiges Leben mit Jesus. Also kennst du den Weg in den Himmel zum ewigen Leben? Stehst du noch vor der Entscheidung? Oder hast du dein Leben vielleicht schon längst Jesus gegeben, aber hast dich ein bisschen entfernt, spürst diese Freude nicht mehr. Oder gehst du gerade durch schwere Zeiten und denkst einfach, hey, kein Bock mehr, ich weiß nicht, was los ist, aber ich will nicht mehr. Oder ist vielleicht auch gerade alles gut und Jesus ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, es läuft gerade alles rund, ey, du lebst so vor dich hin, ey. Und es ist einfach alles gut. Du bist so im Flow und fast deinen Retter vergessen. Lass dich neu füllen mit einer ganz neuen Dankbarkeit für das, was Jesus für dich getan hat. Dafür, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Amen. Der Herr segne euch.